willkommen zur 94. Folge von Trash Talk Patriots. Wir nehmen uns heute den Recap von Woche 16 der Regular Season vor. Die Patriots verlieren an Heiligabend knapp mit 22-18 und stehen nun bei 7-8. Die Bengals haben uns nicht gut getan und wollten uns den Sieg nicht gönnen. Aber mit mir am Start jetzt heute, um das Ganze sich anzuschauen, ist der Frank. Grüß dich.
Ja, von meiner Seite Grüße in die Runde. Schön, dass ich dabei bin, finde ich jedenfalls. Allen frohe Feiertage gehabt zu haben. Wir nehmen heute auf am 26.12., also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sind noch voll drin. Wer die Folge heute direkt hört, dann dementsprechend noch aktive Weihnachtsgrüße. Allen anderen nachträglich, nachdem uns das Christkind, der Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht und wer da immer noch kommt, leider nichts beschert hat an Heiligabend, Pets bezogen.
Sehr gut. Hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, aber wir wollen auch direkt reinstarten in die Zusammenfassung des Spiels und da hast du, Frank, direkt mal die erste Halbzeit für uns.
Genau, also da haben wir ja mehr oder weniger nicht stattgefunden, deswegen rasen wir im Rückblick nur ganz schnell durch mit den Fakten. Wir gehen rein und starten mit dem Bengals Drive. 2,5 Minuten bis zum Touchdown von Higgins. 6-0 Bengals. Extrapunkt verkackt. Wir mit sagenumwogenen 3-and-out. Dann haben die Bengals ein bisschen länger gebraucht. 5 Minuten Drive mit einem Touchdown von Irvin zum 12-0. Überraschenderweise der Extrapunkt verkackt. Aber Flagge, dadurch nochmal an die 1 vorgerückt. 2-Point-Conversion auch verkackt. Wir, mal wieder 3-and-out, haben den Punt fast verkackt. Mit Beginn Second Quarter Field Goal Bengals zum 15-0. Wir mit dem bis dahin ersten und einzigen First Down. Dann aber doch ein Punt. Beim Bengals Drive, der folgte, erstmals Leben in unserer Defense. Judon mit dem Sack. Judon und Uche mit einem Sack.
Wobei bei diesem Sack, also es sah definitiv nach einem 50-50-Sack aus. Uche kam von hinten und schiebt Burrow so ein bisschen in Judon rein, der von vorne kam. Und beide reißen ihn zu Boden. Aber auf dem offiziellen Statsheet geht der Sack komplett an Uche.
Okay, kann ich mit leben. Der hat sich auch was verdient. Obwohl Judon im Anschluss nochmal fast mit einem Sack. Aber Uche kriegt die Flagge für Illegal Use of Hands, Hands to the Face. Das nimmt Judon wieder den zweiten Sack, den er hätte haben können. Dann aber Interception von D-Mac an unserer 15. Das war sehr schön.
Ja, mit dieser Interception, das war die 34. In seiner Karriere von McCourty, ist er jetzt gleichgezogen mit Vikings Harrison Smith für den aktiven Spieler mit den meisten Interceptions in der NFL. Mal schauen, ob er in den letzten beiden Spielen vielleicht noch schafft, die 35. und damit vorbeizuziehen.
Genau, wir hatten ja, glaube ich, vorher schon mal, ich glaube, es war sogar im Spiel gegen die Vikings, dass er da alleiniger Leader war mit der 32 oder 33. Aber dann hat Smith in der Zwischenzeit auch weitergearbeitet, ärgerlicherweise. von daher, die beiden kämpfen um die Krone. Apropos Krone, Sack gegen Mac in dem nächsten Drive, wir punten und mit 90 Sekunden auf der Uhr war ganz interessant die Statistik eingeblendet. Also Bengals bis zu dem Zeitpunkt mit 40 Plays, wir mit 15 Yards, Bengals mit 268, wir mit 60. Time of Possession, Bengals mit 20,5 Minuten und wir mit 8,2. Also 8,20 Possession und First Downs bis dahin Bengals 19, wir 2. Bei unseren 2 ist es geblieben. Bei 90 Sekunden to go hat Irvin seinen zweiten Touchdown gefangen und hat dann insgesamt über 300 Yards für die Bengals in der ersten Halbzeit. Der Extrapunkt knapp gut, der erste. Damit 22-0 zur Halbzeit, wo wir kaum stattgefunden haben und es alles andere als weihnachtlich war.
Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also in der Offense ging wirklich gar nichts. Wie du schon sagst, 2 First Downs, das sagt eigentlich schon alles aus. Wir haben keine Stiche gefunden, da irgendwie voranzukommen. Man hat auch zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal die Hälfte der Bengals gesehen. Also man hat sich in der Offense bisher nur in der eigenen Hälfte bewegt, in der kompletten Halbzeit. Und auch defensiv, klar, der eine Drive mit den beiden Sacks und dann der Interception, da hatten wir endlich mal ein bisschen was rausholen können. Aber auch ansonsten hatten wir da echt unsere Schwierigkeiten. Joe Burrow hat lights out gespielt. Er hatte 28 Completions in der ersten Halbzeit, was die meisten in dieser kompletten Saison in der NFL sind. Also kein anderer Quarterback hat diese Saison 28 Completions in der ersten Halbzeit geschafft. Das war viel zu einfach, wie die da durchgetankt sind. Man muss auch sagen, Higgins, ja auch ein großer Wide Receiver. Und wir haben ja relativ kleine Cornerbacks, also durch die Bank weg, auch die Verletzten, wie Jalen Mills zum Beispiel, der ist auch nur 6-0, ist jetzt auch nicht der allergrößte. Und gerade bei diesen Bällen, die mal ein bisschen höher geworfen werden, da sehen wir nicht gut aus. Gerade gegen Higgins, der auch seinen Touchdown-Pass so gefangen hat, oder seinen Touchdown-Catch so gefangen hat, da fehlen so die letzten paar Zentimeter, um da wirklich mithalten zu können. Also auch das war eine Schwierigkeit in der ersten Halbzeit. Also da ging relativ wenig.
Ja, apropos wenig, wir starten mit unserem Drive ins Third Quarter. Wir öffnen ganz okay, dann aber doch Punt. Die Bengals marschieren ein Stück weit weiter, müssen dann aber auch zum ersten Mal punten. Und wir starten mit einem Fast Safety. Mac verliert 10 Yards durch einen Sack bis an unsere 2, wird noch in die Endzone gedrängt, aber die Schiedsrichter sagen, dass der Stopp vorher war, deswegen kein Safety gegen uns. Wir müssen aber aus der Situation punten. Bengals weiter gut, dann rettet uns aber Marcus Jones. Mit der Interception, Pick 6, 69-Yard-Run zum Touchdown, zurück in die Endzone. Dabei cuttet er noch ganz lustig nach innen. Das fand ich ganz schön anzuschauen, weil er so borderline aus an der Linie runterflitzte und dann so ein, ich weiß es gar nicht mehr, einen Cut-Jump nach innen macht irgendwie und lässt Burrow dabei ins Leere tackeln, der noch versucht, seinen Fehler wieder wettzumachen. Aber er schafft es nicht und Marcus Jones mehr oder weniger unbehindert in die Endzone. Auch auf unserer Seite leider der Extrapunkt nicht gut. Es steht 22-6.
Hier kann man vielleicht noch festhalten, das war jetzt schon der 6. Defensive Touchdown der Patriots. Damit gleichen sie ihren Franchise-Rekord aus. Mal schauen, ob da noch was geht in den letzten beiden Spielen. Und das war jetzt außerdem auch der 3. Defensive Touchdown in Folge, also was die Spiele angeht. Jetzt die vergangenen 3 Spiele, in jedem Spiel ein Defensive Touchdown, was es auch zuletzt 2004 von den Patriots gab. Marcus Jones, krasse Waffe überall auf dem Feld. Also da haben wir wirklich, wirklich im Draft einen Diamanten gefunden. Mit welchem Speed der auch nach seiner Interception da erstmal nach vorne gerannt ist, bevor dann die ersten Verteidiger überhaupt in die Nähe von ihm kamen, die ja, wie du dann schon erwähnt hast, noch schön Tackles durchbrochen hat, noch einen Cut gemacht hat, um am Ende dann auch wirklich den Touchdown zu erzielen. Wirklich, wirklich guter Junge und bin da gespannt, wie er da auch nächstes Jahr in seinem zweiten Jahr dann schon performen wird.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich finde auch, dass er mega überperformt. Wir hoffen, dass er wie ein Diamant leuchtet und noch lange leuchtet für uns und nicht hell strahlt wie verglühendes Magnesium. Also das gibt es ja auch manchmal, ne? Das ist dann ein kurzes, überhelles, grelles Scheinen gibt und dann ist aber auch schnell Ende, weil es verglüht ist. Da ist das Schwierigste, das habe ich ja auch häufiger gesagt, das Rookie-Year ist schwer, das Sophomore-Year ist das Schwerste der Karriere, immer vorausgesetzt, man hat das Rookie-Jahr geschafft. Und da kommt es drauf an, aber da greife ich, glaube ich, vor, das machen wir in irgendwelchen Nachbesprechungen, Vorbesprechungen. Aktuell freuen wir uns, dass Marcus Jones in allen 3 Phasen des Spiels ein Difference-Maker ist oder sein kann. Denn im nächsten Drive, wir mit viel Druck, Burrow nervös, kriegt nicht viel hin, also auch vielleicht rückwirkend auf seine Interception, direkt zum Punt. Dann ist das 3. Viertel auch schon wieder rum Und zum Start des vierten Viertels kommen wir besser in Rhythmus, aber auch drei oder vier Bälle knapp incomplete. Da möchte ich mit Marcel, den Marcel zitieren, die sogenannten Turnover-worthy Plays, da sind sie wieder. Mhm. Da haben wir bei einigen auch einigermaßen Glück gehabt, dass sie auch nicht beim Gegner gelandet sind. Da waren wir auch schwer unter Druck. Dann Bourne mit einem Mega-Catch gegen drei, also in Triple Coverage, bis an die 9-Yard-Linie. Und da ist, das ist auch so ein Pass, ne? Also ich sag mal, man wirft mehr oder weniger offen in eine Triple Coverage. Du hast es im Vorgespräch gesagt, ja, aber er war auf dem Punkt genau, ist er angekommen. So ein Play sieht immer gut aus, wenn es gut ausgegangen ist. Ja. Insgesamt ist es auch ein hohes Risiko gewesen. Das muss man auch mal dazu sagen, dass man sagt, da lief es alles, da war alles gemähte Wiese. Man braucht auch so ein bisschen das Momentum und dass auch mal Bälle ankommen, beziehungsweise andere Bälle nicht weggefangen werden. Das, was uns im ersten oder in der ersten Hälfte komplett abgegangen ist, hatten wir in dieser Phase uns so ein bisschen erkämpft. Von daher macht Bourne gleich weiter. In der hinteren Ecke der Endzone mit dem Touchdown zum 22-12. Wir versuchen die Two-Point-Conversion, die leider nicht funktioniert.
Ja, dann geht es weiter mit Cincinnati. Die starten mit einem langen Pass in die Hälfte von New England, kommen auch dann mit immer wieder kleineren Plays bis an die 25, werden aber dann schlussendlich gestoppt, kicken ein Field Goal, das auch vorbeigeht. Also man merkt, es war ja kalt, es waren Minustemperaturen, es ging starker Wind, die Kicker auf beiden Seiten hatten echt Probleme, hier irgendwie das Ei zwischen die Torstangen zu knallen, was in dem Fall gut für uns natürlich war. Dann New England im nächsten Drive kommt gut voran. Gab einen krassen Catch von Bourne, wo ich keine Ahnung habe, wie er den zweiten Fuß irgendwie noch reinbekommen hat. War aber zuerst als Incomplete Pass gewertet, wurde sich nochmal angeschaut. Da hat man gesehen, ah doch, der zweite Fuß war tatsächlich noch unten. Kann man am Ende drüber streiten, hat er wirklich den Ball dann auch bis zur letzten Sekunde fest in den Händen gehalten? Ich würde sagen, ja. Dementsprechend gut, dass auch da das Momentum mal auf unserer Seite war und wir damit weiter vorangehen konnten in diesem Drive.
Genau, aber dazu muss man sagen, das wurde auch nicht automatisch geguckt, ne? Sondern ja. Bill hat die Challenge Flag geworfen und zwar super sauer. Das war eigentlich ganz geil, wie er das Ding dann rauszieht. Er wirft noch so ganz zart das Ding kurz vor die Füße. Und flippt dann völlig aus und geht, was ist denn da los? Das kann doch nicht sein, dass ich das hier challengen muss, so nach dem Motto. Mhm. Da merkt man mal, wie es auch in ihm brodelt, selbst wenn er teilweise ja eher emotionslos an der Seite steht. In solchen Sachen geht er dann doch aus dem Sattel. Und wie du es richtig gesagt hast, ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war, dass der Ball für uns gegeben wurde und als Catch. Aber auch hier, die Play Calling, ich kann es nicht immer zu 100% nachvollziehen, weil, also es ist unstrittig, dass er den zweiten Fuß tatsächlich noch mit der Fußspitze so gesehen rein tippt. Er landet dann mehr oder weniger mit beiden Händen und der Ballspitze auf dem Boden. Er behält die Kontrolle, also man muss ja so gesehen, oder anders, der Boden darf nicht helfen, dass es ein Catch ist. Er muss aber auch Possession behalten, durchgehend. Und aus meiner Sicht war es in einigen Situationen, also in einigen Darstellungen kritisch, weil die Ballspitze den Boden aufschlägt und natürlich ein Stückchen die Hände runterrutschen. Häufig reicht das Schiedsrichtern, um ihn incomplete zu geben, dass er halt nicht Possession behalten hat die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Spiel, wo es auch bei uns um den Touchdown ging, na, lass mal das alles mal weg, ich krieg's gerade nicht auf die Kette.
Ja, das war das von Hunter Henry, ja.
Genau, aber auch nicht, ich habe es jetzt nicht vor Augen, ob es hundertprozentig vergleichbar war oder da ist dann anders, naja, egal. Wir haben auf jeden Fall Glück, dass er overturned wird, denn dafür braucht man ja diese crystal clear evidence, dass es auf dem Feld falsch gecallt wurde.
Mhm.
Die, also für mich war sie nicht da, weil man gesehen hat, dass der Ball sich ein bisschen bewegt hat. Und damit könnte man auch argumentieren, dass man eben nicht zu 100% sagen konnte, ob er durchgehend die Kontrolle behalten hat oder der Boden nicht doch zu 1% geholfen hat. Mhm. Also da hätten sich die Schiedsrichter auch hinter verstecken können. Von daher hier ein offensiver Call für uns, der gut war und auch richtig war aus unserer Sicht vor allem. Aber auch da muss man oder hätte man damit leben müssen, wenn er anders, also wenn die Call Stands gemacht hätten und sagen, wir haben nicht klar gesehen, dass er zu 100% den Catch gemacht hat. Weil man könnte sagen, dass da 1-2% gefehlt haben könnten und dann ist es eben nicht crystal clear.
Machen wir mal weiter in diesem Drive, würde ich sagen. Kurz danach, nachdem es diesen dann doch gegebenen Catch von Bourne gab, ja, hat Mac auf einmal einen Verteidiger mitten im Gesicht gehabt, hat den Ball noch irgendwie in letzter Sekunde rausgeworfen, bevor er gesackt wurde. Hat man Glück, also es wurde am Endeffekt eine Flagge geworfen, Intentional Grounding, weil der Ball nicht bis zur Line of Scrimmage nach vorne geworfen wurde. Man hätte das Ganze aber auch als Fumble zählen lassen können. Also es war wahrscheinlich eine Millisekunde Entscheidung. Also hätte er den Ball nochmal eine halbe Sekunde später oder noch weniger als eine halbe Sekunde später geworfen, hätte man vielleicht sagen können, der Ball war nicht explizit geworfen, sondern ist irgendwie rausgepoppt durch den Aufprall des Verteidigers. Dementsprechend hier dann auch ein bisschen Glück mit dabei.
Ja, die Bengals haben es ja hier auch gechallenged und da wieder dieses umgedrehte Glück. Die Challenge war nicht erfolgreich und wie du es richtig gesagt hast, das hätte man in beide Richtungen callen können. Ne? Also wenn wir sagen, das Born-Ding war 60-40 für uns, war das hier vielleicht noch 51-49 für uns. Man sieht ja, dass der Verteidiger ihn trifft, hinten dran ist und ihn von hinten so gesehen pusht. Von daher ist aus meiner Sicht bis jetzt unklar, ob seine Armbewegung durch den Hit nach vorne geht und er dabei den Ball verliert, dann wäre es ein Fumble, oder ob es ein willentlicher Akt war, dass er den Arm nach vorne macht und so gesehen durch den Hit dann das Ganze beschleunigt wird, dass das Ding rausgeht. Auch hier, da fehlte crystal clear evidence, deswegen bleibt es als Passversuch stehen, called stands und wird nicht overturned, aber da haben wir back-to-back so gesehen auch das Glück auf unserer Seite gehabt, das muss man auch dazu sagen. Also es wurde nicht immer nur Scheiße gegen uns gepfiffen.
Dann ging es noch weiter mit einem False Start von Trent Brown. Damit war man bei 3rd and 29, also dritter Versuch, 29 Yards noch zu gehen. Wieder muss Mac vor den Verteidigern weglaufen, scrambled raus, wirft dann aber auch ein langes Ding in die Endzone, in die Menge rein, muss man auch hier wieder sagen. Also da stand dann Scotty Washington, unser Wide Receiver Tight End, der vor dem Spiel noch aktiviert wurde und somit auch es in den Kader geschafft hatte. Der springt hoch zum Ball mit zwei Verteidigern um ihn herum. Jetzt kann man darüber streiten, ob es ein High-IQ-Play von ihm war oder ob es ein Stück weit Glück war und der Ball an ihm abgeprallt ist. Also sieht aus, als würde er den Ball, der zu ihm kommt, zurückpushen. Also er befindet sich so an der Linie der Endzone, würde ich mal sagen. Also sieht aus, als würde er den Ball zurückschieben zu Jacoby Myers, der dann direkt vor ihm steht, der den Ball fängt. Der Ball hat ja nie den Boden berührt, dementsprechend ist der Catch auch gut und läuft dann den einen Yard ungehindert in die Endzone zum Touchdown. Sieht sehr spannend, sehr spektakulär aus. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob das von Washington gewollt war oder nicht, dass er den Ball so zurückgibt. Aber auch hier überhaupt Glück gehabt, dass der Ball zu Washington kam und nicht einer der beiden Verteidiger mit der Hand rangekommen ist oder zur Interception den Ball gefangen hat. Und dann Myers, der da gelauert hat, der das irgendwie gerochen hat, der genau richtig steht, den Ball aufnimmt, zum Touchdown bringt und wir somit immer noch, oder was heißt immer noch, jetzt tatsächlich voll im Spiel sind. Extra Point wird wieder verfehlt, also Nick Folk 0 von 2 an der Stelle, was Extra Points angeht, und es steht nur noch 22-18 für die Bengals.
Ja, im nächsten Drive, Jamar Chase kann den Ball nicht festhalten. Marcus Jones mal wieder, der Tausendsasser in allen Gassen, hüpft drauf und kann den Turnover für uns holen. Wir hämmern das Feld runter mit Power Runs von Mondre und auch von einem Catch and Run von Marcus Jones, also Pass in Backfield und er sprintet los.
Ein Screen, der mal funktioniert hat.
Ja, das ist ganz schön gewesen. Aus meiner Sicht wird uns ein First geklaut an der 6. Mondre ist mit dem Knie unten und er wird Short gegeben. Aus meiner Sicht ist die Spitze des Balles klar über die 6 und kein halbes Jahr zurück, so wie es entschieden wurde. Ist auch egal, wir im nächsten Versuch schaffen wir es. Forward Progress gestoppt, er wird zurückgedrängt und wir haben die neue 1. Und ja, dann passiert mehr oder weniger der Aufreger des Spiels aus Patriots Sicht. Neben der schlechten Leistung der ersten Halbzeit, die wir nicht unter den Tisch kehren wollen. Aber wir haben die Chance, den Touchdown zu erzielen. Mondre kriegt den Ball, trägt ihn bis an die LOS, also die Line of Scrimmage an der 6 zurück. Wird, so wie die Reporter es gesagt haben, stonewalled und zurückgedrängt. Er wird ungefähr 3 bis 4 Yards rückwärts geschoben und fumbled, wenn ich das Wort benutzen will, was ich hier komplett unangebracht finde. Und mehr oder weniger Game Over. Denn wie wir im vorherigen Play gesehen haben, als wir das First Down gekriegt haben, wird es abgepfiffen, wenn der Forward Progress beendet ist. Und auch hier hätte man aus meiner Sicht abpfeifen müssen. Die Schiedsrichter haben nach dem Spiel und auch, also es gibt so eine Facebook-Seite und auch wahrscheinlich auf anderen Social-Media-Kanälen, Football Zebras heißt die, die analysieren diese Plays nochmal ein bisschen. Und da ist es ganz interessant. Also generell heißt es, man soll nicht automatisch abpfeifen als Schiedsrichter, wenn so gesehen der Running Back oder der Runner, der Ballträger, so gesehen gegen eine Wand läuft und zurückgedrängt wird. Weil es kann sein, dass er sich daraus befreit und einen Second Effort generiert. Wenn er sich da freimachen würde und die Schiedsrichter haben schon abgepfiffen, dann gibt es da auch oder hat es dafür schon Ärger gegeben, dass man die Chance weggenommen hat. Von daher kann ich verstehen, dass nicht sofort gepfiffen wurde. Die Schiedsrichter haben gesagt, es wurde so gewertet, dass sich Mondre freimachen konnte und eben diesen Second Effort starten konnte. Und in diesem Second Effort hat er gefumbled, den Ball verloren und die Pille war futsch. Wir haben uns, also wir sind ich und Marcel, das Play jetzt mehrmals angeguckt und wir suchen die Stelle, wo er jemals frei war. Sondern genau wie im Spiel davor ist er gegen die Wand gelaufen, wird zurückgedrängt, hat durchgehend Kontakt zu den Linemen, zu den Defendern der Bengals, geht in einem Haufen unter, wie gesagt, 3 bis 4 Yards zurück und da sehe ich nicht den Second Effort. In der Regel heißt es irgendwie, wenn er seine Füße die Kontrolle verlieren. Und natürlich hat er die ganze Zeit in den Boden gestampft und versucht, das Ganze zu verhindern. Aber wer sich dahinter versteckt, dass er noch die Füße bewegt hat und deswegen nicht Feet's Losing Control oder wie es dann heißt, hatte, der sieht es aus meiner Sicht vollkommen falsch. Also das war eine glasklare Fehlentscheidung und da ist das Glück, was wir in den vorherigen Aktionen hatten, mehr als aufgebraucht und es war wieder ein, ich sag mal, spielentscheidender Fehler, der zu unseren Ungunsten kam und wir damit die Chance auf die Führung abgegeben haben.
Zumal da 2 bis 3 Verteidiger an Montre dran waren. Also selbst wenn die Füße sich noch bewegen, er wurde schon zurückgedrängt. Wo soll er noch hin? Also das gab keine Chance. Die Hände waren an ihm dran, dass er irgendwo nochmal hinläuft. Und vor allem, da muss man noch dazu sagen, der Ball ist erst aus den Armen gefallen, sage ich mal, als ich mir gar nicht mehr sicher war, ob er nicht schon mit dem Knie oder ähnlichem den Boden berührt hat. Ja. Das kommt noch dazu. Finde ich auch. Also das war ein Fumble, den man so nicht geben kann aus meiner Sicht. Wie du schon sagst, damit war ein Stück weit Game Over. Man muss dazu sagen, wieder Thema Play Calling von der Offense. Man hat wohl versucht, gleichzeitig, also man war ja schon innerhalb der Two-Minute-Warning in der zweiten Halbzeit jetzt, dementsprechend kurz vor Spielende, mit einem Touchdown und Auslaufen der Uhr hätte man das Spiel gewonnen. Also man wollte den Touchdown holen und gleichzeitig die Uhr auch wirklich, soweit es geht, runterlaufen lassen und die Timeouts der Bengals verbraten lassen. Man hätte vielleicht eher versuchen sollen, einfach die Punkte aufs Board zu bringen und ansonsten die Defense regeln zu lassen. Man hat nämlich, ich glaube, es waren vier Runs durch die Mitte hintereinander gecallt, die ja ein Stück weit auch funktioniert haben. Man kam immer mal noch ein Jahr, zwei nach vorne. So dann aber auch der Fumble, statt vielleicht mal zu versuchen, mit einem Shot in die Endzone auf Myers oder wen auch immer einen Passing-Touchdown zu erzielen. Trotzdem natürlich der Fumble am Ende des Tages bitter. Man hatte noch die Chance, noch eine letzte Chance, dann trotzdem zu gewinnen. Es war noch ein bisschen mehr als eine Minute, glaube ich, auf der Uhr. Oder ungefähr eine Minute. Cincinnati kam ja dann nochmal, was war das dann an der eigenen 5 oder 6 mit dem Fumble in Ballbesitz. Hatten auch mit einem False Start gestartet und im Endeffekt ein 3-and-out. New England verbrauchten alle ihre 3 Timeouts, damit die Zeit eben nicht runterläuft. Es gab einen Punt bis an die New England 24. Marcus Jones droppt noch den Punt, da auch nochmal kurz einen Herzinfarkt bekommen, aber er konnte sich nochmal den Ball sichern und damit New England, der letzte Drive, noch 41 Sekunden auf der Uhr, schaffen nur ein einziges First Down und dann danach Turnover und Downs, haben es mit 4 Downs nicht geschafft, nochmal einen First Down zu holen, Cincinnati kniet ab und es ist das Ende des Spiels. Und damit 22-18 für die Bengals. So ein bisschen Fazit zu ziehen, würde ich sagen, nach so einer ersten Halbzeit, wo die Defense nicht wirklich das gezeigt hat, was sie sonst über ein ganzes Spiel hin zeigen können. Klar, es war ein gut gestoppter Drive mit der Interception von McCourty, ansonsten hat man sehr viel zugelassen und die Offense mit ihren 2 First Downs einfach nicht auf dem Feld gewesen. Also das war ein Stück weit Arbeitsverweigerung. Da waren die gleichen Probleme, wie wir sie schon in den letzten Spielen immer und immer wieder auch analysiert haben. Und wenn du dann am Ende nur 20 von 60 Minuten, sage ich mal, wirklich präsent bist und nur 20 Minuten lang Lust hast, ein Spiel zu gewinnen, dann kann man sich am Ende auch nicht beschweren, wenn man durch diesen dummen, zweifelhaften Fumble das Spiel nicht gewinnen kann, würde ich sagen.
Ja, also ich fand es generell gut, auch wie wir den Drive angegangen sind, dass wir versucht haben, die Uhr runterzuspielen, weil du hast es richtig gesagt, wir konnten mehr oder weniger im ganzen Spiel die Offense der Bengals kaum stoppen, auch wenn es in der zweiten Hälfte mehr oder weniger ein anderes Spiel war. Aber Joe Burrow mit der Offense ist ähnlich, sage ich mal, wie die Kansas City Chiefs, die denen 30, 20 Sekunden reichen, um in Teilen das ganze Feld runterzugehen mit ihren Waffen, die sie in der Offense haben. Und ich bin mir sicher, dass versucht wurde, die Uhr so weit wie möglich runterzuspielen, dass wenn wir 90 Sekunden auf der Uhr lassen und die Bengals den Ball haben, dass sie mit einem Game-Winning-Drive das Spiel für sich entscheiden. Ist alles viel hätte, aber generell bin ich ein Freund davon, wenn man dann mit einem Laufspiel inbounds gestoppt wird, und eben die Uhr verbrennt, die Timeouts der Gegner verbrennt und es in den eigenen Händen hat, das Spiel zu gewinnen oder eben durch die Schiedsrichter das Ganze verliert, ohne dass ich jetzt so 100% auf die Schwarz-Weißen zeigen will. Es war einfach unglücklich, am Ende aber kein unverdienter Sieg der Bengals bei der ersten Hälfte, die sie gezeigt haben. Für uns vielleicht im Fazit, Hunter Henry und Jonnu Smith, beide verletzt runter. Wir wissen zum heutigen Zeitpunkt, also der immer sehr früh ist in unserem Recap, noch nicht, wie es verletzungstechnisch aussieht, auch für den Rest der Saison, für kommende Woche. Wir haben weiterhin große Probleme in unserer O-Line, weniger in der Interior O-Line, die, ich sag mal, akzeptabel performt, wenn auch nicht überragend. Da ist es halt so ein bisschen Cold Strange macht nicht super viel falsch, aber auch nicht super viel gut, sondern hat immer mal ein Rookie-Mistake drin. Und Venu mit einer Megasaison und Andrews durch Verletzung so eine gemischte Saison mit viel Upside. Also Interior O-Line ist nicht unser großes Problem. Das sieht man auch, dass häufig unser Run-Game halt funktioniert. Wo wir halt weiterhin Probleme haben, ist auf den Tackle-Positionen. Da kommen wir die ganze Saison einfach nicht zur Ruhe. Und zur Ruhe heißt, dass Mac hinten genügend Zeit hat. Ich glaube, du hast eine Zahl dafür, wie oft Mac gesackt wurde.
Viermal wurde er gesackt. Ja.
Ja, das ist noch grenzwertig okay, wenn ich mir aber angucke, wie oft er getänzelt ist, wie oft er den Ball so gesehen, also weggeworfen hat, wie oft er 50-50-Bälle werfen musste, weil er durchgehend unter Druck war, dann war das auch von der Seite kein schönes Spiel und damit steht und fällt ein ganzer Spielaufbau. Und das ist weiterhin unser Problem.
Vielleicht ein Grund, warum wir überhaupt noch so lange im Spiel blieben, weil die meisten Statistiken sprechen voll gegen uns. Wir haben nur 15-28 First Downs im ganzen Spiel, nur 285-442 Total Yards. Das kann nicht reichen, um am Ende ein Spiel zu gewinnen. Im Normalfall, wir hatten auch 10 Flaggen für 82 Yards gegen uns, aber wir haben halt das Turnover-Battle 3-1 gewonnen. Und das zeigt mal wieder, dass man, wenn man das schafft und da sogar mit zwei Unterschied rauskommt am Ende, dass man, egal wie es ansonsten läuft, sich da noch lange im Spiel halten kann. Ja, und am Ende war es ja sogar unser einer Turnover, der dann die Niederlage schlussendlich auch gebracht hat. Also ja. Wer Turnover gewinnt, gewinnt das Spiel in den meisten Fällen. Ja, und hier dann leider mit dem bitteren Ende für uns.
Genau, nur wir strafen schon die ganze Saison diese Statistiklügen. Das normalerweise gewinnt das Team das Spiel, was das Turnover-Battle gewinnt. Und es ist jetzt mindestens das dritte Spiel, was wir verlieren, wo wir den Turnover-Battle eigentlich gewonnen hatten.
Na, weil die Offense halt dann wirklich fast nichts auf die Straße bringt.
Ja, das wird schwierig. Vielleicht ein kleiner Licht. Billig, auch über den haben wir kurz gesprochen schon im Vorfeld. Kendrick Bourne mit seiner besten Leistung für die Patriots, glaube ich, überhaupt.
Das beste Spiel seiner Karriere, was Yards angeht.
Da war ja so ein bisschen das Problem, dass ja, Kendrick Bourne so ein bisschen im Doghouse der Patriots war, kritisiert wurde, nicht berücksichtigt wurde, wenig Einsatzzeiten bekommen hat, obwohl er im letzten Jahr ja schon die besondere Connection zu Mac Jones hatte. Da konnte man in diesem Spiel auch wieder sehen. Von daher hoffen wir mal, dass dieses Spiel auch so ein bisschen die weiße Flagge zwischen Bourne und den Pets ist, obwohl sie eigentlich vor allem von den Pets gewaved werden muss. Aus meiner Sicht hat sich Kendrick Bourne nicht viel zu Schulden kommen lassen, außer dass er nicht berücksichtigt wird und irgendwie so ein bisschen ins Abseits gestellt wurde. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Im nächsten Jahr ist er Stand heute noch bei uns. Und wir hoffen auf die letzten beiden Spiele, dass er da noch mehr zeigen kann und dort befriedetes Feld ist und wir dort vielleicht auch fürs nächste Jahr ein paar positive Brocken noch zugeworfen bekommen. Apropos nächsten beiden Spiele. Die anderen Spiele waren oder sind so gelaufen, dass wir immer noch Chancen auf die Playoffs haben. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, lassen wir mal dahingestellt. Ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen schon gesagt, ich will gar nicht so unbedingt in die Playoffs, ohne dass ich den Erfolg ablehnen würde. Aber wir haben die Chance, wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, sind wir sicher drin in den Playoffs. Dadurch, dass die Miami Dolphins gegen die Green Bay Packers gestern noch verloren haben, haben wir sie in Schlagdistanz. Wenn wir das direkte Duell nächste Woche gewinnen, haben wir gute Chancen, an ihnen vorbeizuziehen und in die Playoffs einzuziehen.
Ja, müssten aber sehr wahrscheinlich dann auch in Woche 18 gegen die Bills gewinnen. Also genau. Wir haben es auf jeden Fall selbst in der Hand. Also wenn wir jetzt gewinnen am Sonntag, 19 Uhr, spielen wir ja gegen die Dolphins, dann wären wir auf jeden Fall auf Platz 7 und hätten damit einen Playoff-Spot. Aber ja, falls wir Woche 18 gegen die Bills nicht bestehen können und gegebenenfalls andere Teams, die ja auch noch alle hinten dran hängen, gewinnen, dann sieht das Ganze dann wieder anders aus und man kriegt doch keinen Playoff-Spot. Also es sind, ich glaube, 4 Teams stehen 7 und 8. Also die Patriots und 3 andere Teams stehen 7 und 8 momentan. Gefühlt möchte keiner diesen 7. Playoff-Spot haben, eben weil die alle am Wochenende so gespielt haben, dass niemand das geclincht hat. Also da geht es auch für die Patriots immer noch um die Playoffs. Und das ist nach der Leistung und nach der ganzen Kritik, die wir hier Woche um Woche auch ein Stück weit haben, gerade was die Offense angeht, erstaunlich, dass man es trotzdem schafft, in der vorletzten Woche noch um die Playoffs mitzuspielen.
Ganz genau. Also das muss man wirklich sagen, dass wir in Woche oder für Woche 17 es in unseren eigenen Händen haben, ob wir in den Playoffs teilnehmen oder nicht. Das ist ja mehr, als man vom Saisonverlauf eigentlich erwarten durfte. Und das ist vielleicht das Positive, womit wir die Leute auch in die letzten Weihnachtsstunden entlassen und sagen, hört euch das Preview fürs Spiel gegen die Finns an in den nächsten Tagen. Dann konzentrieren wir uns mehr darauf. Hier soll es, glaube ich, heute reichen an der Stelle. Und wir legen uns wieder unter den Tannenbaum.
So machen wir das. Ein letztes Geschenk für euch, für ein gutes Gefühl. Einfach, damit ihr es gehört habt. Marcus Jones, der erste Spieler der letzten 45 Jahre, der innerhalb von einer Saison Touchdowns sowohl in der Offensive, in der Defensive als auch im Special Teams geschafft hat. Also der erste in 45 Jahren, das nochmal als kleines Schmankerl. Und damit beenden wir die Folge, sind raus, wünschen euch noch schöne freie Tage, aber auch frohes Arbeiten für die, die vielleicht auch zwischen den Tagen ran müssen. Ja, für alle anderen genießt die freie Zeit hin jetzt zu Silvester und Neujahr und viel Spaß in den nächsten Tagen mit der Preview auf das Filmspiel, was dann der Nichols und der Fabi bringen werden. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.